Sie hören Domradio, die Sendung weltweit um Ruanda, 15 Jahre nach dem Völkermord, geht es heute Morgen hier. Millionen Menschen wurden vor 15 Jahren in Ruanda verfolgt, gequält, vertrieben oder getötet. Die überlebten, sind bis heute traumatisiert. Volker Greulich ist Afrika-Experte bei Kolping International. Er ist hier bei uns im Studio und er war schon häufig in Ruanda, das letzte Mal im vergangenen Dezember. Herr Greulich, merkt man das eigentlich heute noch in Ruandas Alltag, diese Last der Vergangenheit?
Also auf den ersten Blick nicht. Auf den ersten Blick wirkt Ruanda wie ein völlig normales Land. Wenn man länger da ist, mit den Leuten spricht, merkt man, dass im Hintergrund wie ein bleierndes Gewicht, also immer die Erinnerung des Völkermords allen an den Füßen hängt. Aber es wird eigentlich nicht offen damit umgegangen.
Wie merken Sie das denn im Gespräch mit den Menschen, wenn Sie die kennenlernen?
In Gesprächen wird es häufig ausgeblendet und das fällt dann allein schon auf, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass während meiner Besuche eine einzige Person jemals die Begriffe Hutu oder Tutsi überhaupt nur verwandt hätte. Diese Begriffe sind völlig tabuisiert, aber wenn es dann auf konkrete politische Hintergründe zu sprechen geht, merkt man schon, dass doch noch eine Menge an Ressentiments und auch an Wut in den Köpfen der Leute auf beiden Seiten, Hutu und Tutsi, steckt.
Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Afrika für das internationale Kolpingwerk. Wie haben Sie das damals vor 15 Jahren erlebt? Haben Sie das den Medien mitbekommen oder waren Sie damals vor Ort? Wie war das?
Also ich war nicht in Ruanda, aber ich war in Afrika. Ich war in Tansania, im Nachbarland. Und es gab damals keinen Fernsehen. Ich habe also keine Bilder gesehen. Ich habe über BBC World Service die Berichte gehört. Und es hat mich furchtbar schockiert, weil ich habe selber in einem kleinen afrikanischen Dorf erlebt. Und Tansania war sehr friedlich. Aber ich habe mir vorgestellt, wie wäre es denn, wenn jetzt einfach Morden, Horden über diese Dörfer herfallen und alles kaputt machen, was aufgebaut ist. Was mir damals sehr nahe gegangen ist, wir hatten eine Nachbarin, eine Ruanderin, die mit einem belgischen Entwicklungshelfer verheiratet war. Die Frau war interessanterweise, hatte ein Elternteil war Hutu, der andere Elternteil war Tutsi. Und die hat die Hölle durchgemacht, weil die 4 Monate nicht wusste, wer von ihrer Familie noch lebt. Die ist dann sofort danach nach Ruanda gefahren und war dann ganz glücklich, dass nur, in Anführungsstrichen, ein Elternteil und ein Drittel ihrer Geschwister ermordet worden sind.
Die saßen damals in Tansania im Nachbarland. Fühlt man sich da nicht hilflos? Will man nicht irgendwie irgendwas machen, irgendwie helfen?
Also wir waren relativ weit weg. Meine Eltern hatten damals Sorge, dass Ruanda kommen könnten und in Tansania Probleme machen. Mit dem Auto hätte man mindestens 2 Tage gebraucht, um an die Grenze zu kommen. In der Grenzregion, in der Bukoba-Region, da gab es insofern Probleme, weil die Interahamwe, also die Hutu-Milizen, die Leichen einfach in den Fluss geschmissen haben und der dann über den Kagera, der durch Tansania und Uganda fließt, in den Viktoriasee geschwemmt worden. Und die beiden Regionen, Uganda und Tansania, haben ihren Fischern Prämien bezahlt, dass sie die Leichen aus dem Wasser holen, damit halt das Wasser nicht vergiftet wird.
Sie haben soeben gesagt, dass das heute tabuisiert wird. Das heißt, es wird jetzt nicht mehr dieser Unterschied zwischen Hutu und Tutsi gemacht. Alle sind Ruander oder
also
wie sieht das aus?
Die ruandische Regierung sagt, es gibt keine Hutu, es gibt keine Tutsi, es gibt nur ruandische Bürger. Wir gucken nicht mehr zurück, wir gucken nach vorne und bilden das Land neu auf. Und man muss wirklich sagen, also Ruanda hat wirtschaftlich, wenn man die sehr schwierigen Verhältnisse, Binnenland sehr dicht besiedelt, keinen direkten Zugang zu Meer, wenn man das anguckt, Ruanda steht, ist ganz gut aufgestellt. Aber die Frage ist, ob man ein Trauma wirklich einfach verdrängen kann oder ob man nicht an irgendeinem Zeitpunkt auch offen drüber reden muss. Also der französische Afrika-Kenner Gérard Prunier hat mal geschrieben, also es hätte ihn erschüttert, wie wenig die Menschen, es ging da um ein Beispiel Hutu, in der Lage seien, das Leid der anderen Gruppe zu verstehen. Und das ist in der Tat die Erfahrung, die ich immer gemacht habe, dass beide Seiten in der Geschichte sehr stark unter Verfolgung durch andere gelitten haben, sodass beide Seiten völlig fixiert sind auf das, was ihnen selber zugefügt würde und völlig blind sind für das, was den anderen zugefügt wurde. Und das, denke ich mal, solange man sich darüber nicht austauschen kann, wird Ruanda ein großes Problem haben, das wirklich endgültig hinter sich zu lassen.
Das heißt, es gibt heute noch eine Unterscheidung zwischen Hutu und Tutsi, die haben im Alltag nicht viel miteinander zu tun.
Jeder weiß natürlich, ich bin Hutu oder ich bin Tutsi. Wie gesagt, es wird nicht drüber gesprochen. Die ruandische Regierung will das auch nicht. Die will nicht, dass das thematisiert wird. Aber es ist schon klar, dass die meisten Funktionsträger in der Regierung Tutsi sind. Das weiß jeder. Es traut sich nur keiner, das zu sagen, weil das sehr unangenehme Konsequenzen haben könnte.
Ja, und wie das mit dem Umgang mit der Vergangenheit in Ruanda funktioniert. Darauf kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Ruanda, 15 Jahre nach dem Völkermord. Informationen waren das von Volker Greulich von Kolping International.